Licht ins Dunkle, der Medizin-Podcast. Unsere heutige Folge, Lena Riebel. Lena Riebel ist im Vorstand von Nicht Genesen Kids. Nicht Genesen Kids ist eine Organisation, die sich um Kinder kümmert, die von Long-Covid, Post-Vac, MECFS, diese ganzen schlimmen, komplexen Krankheitsbilder, noch nicht erholt haben und schwer darunter leiden. Wir haben uns kennengelernt, als mich ein Hilferuf von Lena ereilte. Es war im Mai, seitdem kämpfen wir gemeinsam und von diesem Kampf berichten wir heute. Viel Spaß bei der Folge, Licht ins Dunkle.
Hallo.
Genau, vorgestellt habe ich dich ja schon und wir haben uns ein Zeitfenster gegeben heute. Wir haben uns ein Zeitfenster gegeben, ungefähr vor den 20 Minuten, eine halbe
Schaut
Stunde.
Mal, ob das damit klappt.
Damit die Leute eine Chance haben, uns zu folgen. So, und wir haben ja, ich glaube, Pfingsten war es, ne?
Das war Pfingsten, genau, in den Pfingstferien und danach haben wir uns live kennengelernt.
Eine intensive Geschichte. Mhm. Also, intensive Geschichte. Und zwar haben wir uns kennengelernt über meinen zweiten Interviewpartner, über den Dr. Diego Schmidt. Mhm.
Genau.
Der rief mich an und sagt: Jan.
Ich brauche Hilfe.
Genau, Jan. So, es war irgendwie Freitag und es war irgendwie da, wo keiner kann, ne?
Das war ganz dramatisch, genau, da, wo keiner konnte
und
man allein zu Hause ist und irgendwie, ja.
Dass der Apotheker da freitags nicht kann. Also das war ein bisschen schwierig.
Und du warst eigentlich ab da ganz intensiv für uns da.
Ja.
Also nicht nur ein bisschen.
Ja.
Nicht nur mal Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, sondern 24/7. Egal, ob Feiertag oder nicht.
Es geht uns ja beiden gleich. Bei uns ist es so, wir können uns nicht mehr rumdrehen und jemand anderes holen.
Nee.
Das war's dann.
Genau.
So.
Genau.
So, bei uns ist so, das war's. Du bist die Mutter, du musst das einfach rocken. Und du musst das einfach rocken, Ende. Ich sag mal kurz, dein Kind hat, also wir sagen den Namen nicht, ist klar, ne? So, das kann sie ja später vielleicht, wenn es ja hoffentlich besser geht und vielleicht willst du auch mal ein Interview, kannst du das alles selber entscheiden. Im Moment ist es, was weiß ich, Kind Nummer 1. Sie hat sehr schlimm MECFS. Und hat sie Viren oder Spikes? Wie ist es bei ihr?
Fragst mich Sachen.
Hat die Krankheit.
Sie hat die Krankheit, genau.
Ja.
Ich würde das mal einfach ganz pauschal sagen. Ellie hat nach einer Corona-Infektion dann die schwerste Form MECFS entwickelt.
Ja.
Genau.
Und ich habe sie kennengelernt. Da war sie, neudeutsch, am Arsch.
Ja, du hast aber das so richtig am Arsch gar nicht gesehen. Nee. Das kam nämlich dann danach noch.
Das kam danach noch.
Ja.
Immer wenn man denkt, es kann nicht schlimmer kommen.
Ja. Also das ganze Jahr war so, dass ich gedacht habe, nee, jetzt müsste es dann eigentlich bald, müsste es wieder in die richtige Richtung gehen. Und das war also schon eine herausfordernde Zeit als Familie. Ich glaube auch für euch in eurem Team oder für dich, auch mit dem, was wir hier erlebt haben zu Hause, was wir ausprobieren mussten, was alles nicht geklappt hat, war schon herausragend.
Es ist also bei dieser, wir hatten ja schon ein paar Sendungen über MECFS, aber man kriegt keine Rezepte.
Nein.
Du bist Freitagnachmittag um 1 der Meinung, du hast bei einem Patienten was gemacht, was total hilft. Und 14.22 Uhr beim nächsten Patienten crasht das.
Mhm.
So, das kann ein Gespräch sein. Ja, das kann irgendwie, das kann halt alles sein. Aber wir können mal kurz, magst du kurz beschreiben, wie es deiner Tochter ging?
Wie es ihr ging oder wie es ihr jetzt geht? Wie es ihr ging.
Kurze Zusammenfassung.
Ganz kurze Zusammenfassung. Also Ellie ist 22 erkrankt, war eigentlich immer wieder gut rausgearbeitet. Und als wir beide in Kontakt getreten sind, war schon auffällig, dass sie nicht mehr essen und trinken konnte. Nicht mehr in einem annehmbaren Maß. Das hat sich Anfang des Jahres schon rauskristallisiert. Mhm. Und da muss ich sagen, ist es schwer, dass man als Eltern allein zu Hause ist und bis man das wahrnimmt, dass da 5 Kilo verschwunden sind.
Ja.
Das ist schon ein großes Problem. Und wenn du jemanden hättest, der alle, weiß ich nicht, 4 Wochen herkommt und dann mal sagt, Frau Hübel, ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass die Ellie da abgenommen hat? Dann hätte man gesagt, ja, tatsächlich. Uns ist es nicht so aufgefallen.
Ja.
Und das war eine ganz schwere Zeit, wenn man dann feststellt, Essen und Trinken ist nicht über 180 Gramm. Und das stellt man an einem Pfingstwochenende fest, wo man dann deinen Kontakt Gott sei Dank gekriegt hat. Das war schon mega belastend. Was mache ich mit einem schwer betroffenen Kind? Rufe ich einen Notarzt? War ich in der Klinik? Habe ich nachher einen Crash, weil keiner das versteht? Kommt sie in ein Treibezimmer? Also das sind ganz viele Gedankengänge.
Ja. Also die Schwierigkeit ist ja, wenn man so quer über alle Patienten guckt, dass dann wieder alle Wege versperrt sind. Also transportfähig, niente, oft. Ja, nicht alle, aber manche sind nicht transportfähig oder in der Nacht nur.
Ja, ich musste jetzt tatsächlich wir haben festgestellt, dass eigentlich, wenn jemand offen ist dir gegenüber und du ganz ruhig an die Sache rangehst und das ganz sachlich erklärst, hat man uns eigentlich von diesen Rettungsdiensten her oder Ähnlichem gut geholfen und hat uns unterstützt tatsächlich. Das war kein Problem, ein Sanitäter zu sagen, der Rettungswagen muss einfach dunkel sein, dann haben wir den abgehängt. Wir haben Molton-Stoff zu Hause, wir haben Klebeband zu Hause, wenn was ist, und dann kommen die und dann machen wir das.
Also ihr habt den Wagen, den Krankentransportwagen von innen verdunkelt?
Ja. Wir haben auch den Molton-Stoff in der Klinik dabei gehabt und haben die Fenster verdunkelt.
Ja.
Ich denke nicht, dass ich alles von der Klinik oder von Rettungssanitätern erwarten kann, aber ich glaube, dass man als Familie schon vorbereiten könnte für den Notfall, und wir haben gesehen, das geht.
Ja.
Wenn man ganz normal und nicht panisch, sondern manche Situationen muss man sagen, ME-CFS ist das eine, der Notfall das andere. Was steht immer in dem Moment drüber? Und wenn das Kind nicht trinken kann und nicht mehr essen kann, dann ist ME-CFS in dem Moment zweitrangig. Da muss man sagen, man muss gucken, dass sie überlebt.
Ich habe ja seit 97 oder so bin ich auf Intensivstation. Ich habe immer mit extrem schwer kranken Menschen zu tun gehabt irgendwie, ne? Und man traut es nicht zu sagen, aber das ist mein Ding. Das macht mir Spaß, so Intensivmedizin. Ich habe noch nie, also bei euch mit nicht genesenen Kids, Krebspatienten sind auch extrem informiert, logischerweise. Ne? Da geht es um Leben und Tod. Die gucken, die sind, belesen sich und so. Ne? Die sind wirklich da. Aber was ich an positiver Energie, also wir hatten ja vorhin, wie schwierig das ist, ne? Wo immer einem der Zahn gezogen wird, immer wenn man denkt, man hat man es wieder nicht.
Ja, das ist genau.
Aber das Positive ist eben, dass mal abgesehen vom Individuellen, also bei euch, wo ihr noch so eine Fröhlichkeit habt, so, das sind
bei uns ist das resilient.
Mega. Aber es ist unfassbar eigentlich, aber umso schöner. Und es ist diese Informiertheit, ne, die einem da begegnet, dass man dadurch, dass ich jetzt das deutschlandweit mache, man fängt nie bei Null an.
Aber genau das wird dir aus der Elternperspektive ja oft nachteilig ausgelegt.
Ja.
Das ist der spannende Punkt. Also der Arzt, der nicht weiß, was die Auswirkungen haben kann, stellt aber dann dein Wissen in Frage. Mhm. Und wir haben ja das Glück, dass unsere Tochter sich gut ausdrücken kann.
Ja.
Die kann super reden, hat sie mit dir auch schon gemacht.
Ja.
Und die macht auch manchmal ihre Witze.
Ja.
Und dann glaubt man das einfach gar nicht so und kann sich das gar nicht vorstellen, dass der Körper so kaputt ist.
Ja.
Und genau diese informierten Eltern, die es eigentlich bedarf, damit das Kind überleben kann, ist dann aber das, was man nachher sagt, naja, also das ist aber schon ein bisschen komisch.
Ja, man kriegt das auch immer mit, dass die Ärzte, die dann plötzlich in der Klinik mit solchen Schicksalen konfrontiert werden, dann auch oft so, ja, die eigene Kompetenz in Frage gestellt sehen, ja, und dann jetzt stellt die Diagnose, dafür bin ich ja da oder so, ne? Aber ich habe das am Telefon auch ein paar Mal gehabt, wo ich dann gesagt habe, wissen Sie was? Das Gespräch können wir uns jetzt sparen. Das haben wir schon 10-mal geführt. Die Eltern haben es 10-mal geführt. Ich habe es auch schon 10-mal geführt. Wir fangen jetzt mal da an, wo der Status quo für uns ist. So alles andere. So, und dann geht es auch einigermaßen. Und man wird auch energischer im Gespräch, weil man da keinen Bock hat, dass man immer wieder belehrt wird, dass das gar nicht sein kann.
Ja? Ich finde, es wird dann so schnell in die, wie soll man sagen, man braucht eine Krankheitsbegleitung. Das ist ganz klar.
Ja.
Aber wenn ein Arzt mit der Schwere nicht zurechtkommt und weiß, er kann hier eigentlich nicht helfen, dann fühlt er das vielleicht und zieht sich zurück und stellt es in Frage. Der sieht aber gar nicht, dass einfach nur sei an der Seite der Familie, also das ultimative Helfen ist. Also wenn ein Arzt bei uns zu Hause aufschlägt, wir haben das jetzt erlebt, das war letzte Woche Donnerstag und am Samstag ein Arzt da. Das ist mehr wert, als wenn der jetzt die blaue Pille für einen Tag rausholt. Denn wenn man sieht, man wird wahrgenommen als Familie, als Ehepaar. Also wir haben auch das natürlich, dass man uns als Paar wahrnehmen muss, dass einer mit Elli mal spricht. Das ist auch ganz wichtig. Unser Sohn war auch da, der dann gesagt hat, oh, ich lerne jetzt sie auch mal kennen. Das ist mehr Hilfestellung, wie dem Arzt wahrscheinlich oft bewusst ist.
Auf jeden Fall. Und wir hatten eingangs so skizziert, wie unser Zusammenkommen war. Und da dachten wir schon, schlimm.
Ja, es wäre dramatisch schlimm. Und dann ging es eigentlich 12 Wochen weiter.
Von da an ging es bergab.
Ja.
So, ne? Also das war, wo ich dann auch manchmal gedacht habe,
Also es war für mich auch eine sehr schwierige Zeit. Und wir sind eine gute Familie. Mein Mann unterstützt mich wahnsinnig. Und wir haben tatsächlich jetzt auch das Ruder tauschen müssen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt am Limit. Ab jetzt musst du die Kommunikation übernehmen mit allen und das hat super geklappt.
Ja.
Das, wenn man sagt, man braucht aus jedem Mist irgendwas Positives, dann ist das hervorragend rausgegangen. Ja. Aber dass Ellie dann weiter schlechter überhaupt Nahrung verträgt und das Ganze immer körperlich noch schlimmer wird, auch als Vorstand von NGK und dadurch, dass sich die Communities ja mit betreuen.
NGK, nicht Chinesen Kids.
Nicht Chinesen Kids, genau. Und dass ich auch die ganzen Mitglieder mit betreue und die Kontakte habe. Ich hätte das, glaube ich, niemandem geglaubt. Mhm. Der Form, was wir mit erlebt haben, von dem, wie kann sich ein körperlicher Zustand so verändern, ohne dass man es wirklich greifen kann erstmal.
Ja.
Es war uns ja allen nicht klar, warum verträgt sie jetzt Wasser nicht?
Ja.
Durchlaufrate oder ähnliches. Also das war schon ein, ja, auch für mich oft nicht glaubwürdig, in dem Sinn, wo man sagt, da bist du dir jetzt sicher?
Ja.
Aber man sieht es ja. Und du hast sie gesehen, da war sie schon schlecht drauf. Und jetzt konnte sie nicht mal mehr den Kopf halten oder sitzen selbstständig. Ja. Bei 36 Grad reicht urplötzlich 800 Milliliter Flüssigkeit am Tag. Das ist schon eine skurrile Sache.
Ist schon auch, ja. Ich bin der Türke von Nicht-Genesen Kids. Ich könnte mich jetzt auch so mit so einem Leuchtturm irgendwo hinstellen und irgendwie so Fakten verteilen. Weil deutschlandweit könnte ich alle die gleiche Lüge erzählen. Das stimmt einfach. Ne? Mhm. Und witzigerweise hat es mir Dr. Simonis, der hoffentlich auch noch in meinen Interviews oder Gesprächen kommt, hat mir versprochen, eine Apotheke hat mir gleich gesagt, Jan, es gibt einen Nocebo-Effekt. So, ich hatte das ja wirklich, ich hatte bei einer Patientin die Infusion angemacht und die hat reagiert und ich sage, boah, das ist pharmakologisch noch nicht möglich, weil sie ja noch nicht. Und dann sagt er, doch, das ist schon möglich. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie dir was geben und sagt, da war Gift drin, dann reagierst du. Das kann ganz heftig sein. Man kennt ja dieses Krogen-Hart-Syndrom, wo Leute einen Herzinfarkt bekommen, weil sie seelisch belastet sind. Die brauchen jetzt auch kein Blutgerinnsel in den Herzkranzgefäßen. Die sterben einfach, weil sie traurig sind, so pauschal gesprochen. Und das war schon eine Herausforderung, dass eben Patienten entweder diesen Nocebo-Effekt haben, dass sie einfach die Therapie nicht ertragen, oder eben durch dieses Mastzell-Aktivierungssyndrom, kurz zur Erklärung, also was weiß ich, ich habe jetzt eine Allergie auf hier, auf den Kaffee. So, dann trinke ich jetzt den Kaffee, ja, oder einen Apfel oder esse eine Erdbeere, wie auch immer. So, bei den Allergien gibt es verschiedene Formen, aber so pauschal. Dann sagen meine Mastzellen, ach du meine Güte, jetzt ist der Alte schon wieder ein Apfel, er weiß doch, dass er es nicht verträgt. Ne? Dann gehen die Mastzellen auf, Histamin kommt raus und ich reagiere mit einer Allergie. Das kann beim Bienenstich ganz schlimm sein, dann fahre ich halt um, bin tot, wenn ich keinen Adrenalin-Pen habe. Bei einem Apfel ist es so, dass ich halt Ausschlag kriege, keine Ahnung, so, ne? Wenn das aber die Mastzellen machen, ohne dass ich einen Apfel esse.
Du musst erstmal merken, dass das passiert.
So, dann wird es natürlich schwierig, wenn sie einfach auf alles reagieren, weil sie hypersensibel sind durch das Virus, durch das Spike, durch was auch immer, ne? Dann ist das einfach so, dass sie die ganze Zeit auf Farb-8-Stellung sind und egal was kommt, ne? Ist wie so ein Köder, der allen jeden anbellt, der vor der Tür steht, auch der da Essen bringt.
Das war ja bei der Ellie auch so. Es war nicht nur das Essen. Wir haben im September hat sie einen Crash gehabt und sie hat, also Ellie ist jemand, die hat in der Regel mehrere Wochen bis Monate einen Crash. Das ist nie so 3-4 Stunden, wie manche erzählen. Und wir haben gesagt, also irgendwie ist jetzt so eine Diskrepanz zwischen Körper und Geist. Also da, kognitiv ist sie eigentlich wieder relativ stabil, aber der Körper zieht nicht nach.
Ja.
Und das war schon der erste, eigentlich rückblickend erkennbare Ansatz dazu, dass sich da so eine Mastzellenaktivierung draufgelegt hat im letzten Crash. Und das Essen und das Gewicht, das war ja dann erst ausschlaggebend eine ganze Zeit später, dass wir das wahrgenommen haben. Aber so Histamin ist schon auch eine ganz linke Bazille.
Ja, ist eine Bazille, das braucht kein Mensch, ne?
Nee.
So, und dann gibt's ja dann gibt's jetzt den einen oder anderen Hobbymediziner oder auch Mediziner, die sagen, Mastzellen kann man ja stabilisieren, mach mal bei der Narkoseeinleitung. Mhm. Also ja, da aber nicht.
Ja, und du musst es auch wenn der Mediziner im Boot ist, ist es ja oft schon erstmal ein bisschen zu spät.
Dann bist du schon drüber. Und genau, Tabletten helfen, wenn man sie auch schlucken kann und verdauen kann, gehört auch eine Leistung dazu.
Auch bei uns die Erfahrung, wir hat eben die Ionalsonde gelegt bekommen, wo wir eigentlich gar nicht so dagegen waren.
Ja.
Rückblickend hätte ich mich vielleicht ein bisschen mehr einlesen müssen.
Klingt ja auch erstmal logisch.
Klingt total logisch.
Ja.
Die ist so dünn, dass die Medikamente nicht dadurch passen.
Ja.
Das sind natürlich, wenn man kommt in die Klinik und sagt, das Kind kann 180 Gramm am Tag essen und trinken zusammen und hat nach der OP die gleiche Problematik, wie kriegen wir die Medikamente da rein?
Ganz genau.
Und dann sind einige Standardmedikamente bei ME/CFS eben nicht sondenfähig.
Ganz genau, die gehen da nicht durch. Das ist, kurz zur Erklärung für die Zuhörer, eine jejunale Sonde, die geht also nicht wie eine Magensonde im Magen, deshalb heißt sie auch Magensonde, sondern die geht ins Jejunum, das heißt durch den Magen durch, dann kommt da dazu der Fingerdarm, das Duodenum, nach dem Duodenum, wo dann auch die Gallenflüssigkeit reinkommt, was dann an der Bauchspeicheldrüse vorbeiläuft, also die ganzen Verdauungsenzyme, dahinter kommt dann das Jejunum. Und da liegt die Sonde und die sind halt wirklich sehr dünn. Wir haben die auf Intensivstation gehasst wie die Pest.
Muss dazu sagen.
Weil die verstopfen immer.
Ich habe dich wie oft am Sonntagnachmittag angerufen, Jan, die ist wieder verstopft, ja. Was mache ich denn? Und das war eine emotionale Belastung für Elli, aber auch für mich und für meinen Mann. Also mein Mann, bleib ruhig, ich muss ruhig bleiben. Und Elli sagt, ist das schlimm? Nee, überhaupt nicht.
Nee, ist nur zu, ist dein einziger Zugang, der dich versorgt.
Ja, und man sitzt da und man drückt mit der Spritze und also... das ist nichts, was ich oft brauche.
Nee, das sind so, also jejunale Sonde, ich mochte die auch nie, weil du hast dann auch auf Intensivstationen Patienten gehabt, die lagen dann da mit einer jejunalen Sonde, dann hast du Tabletten, hast gesagt, So, und dann, ja, die sind aber, hier siehst du doch, ne, die sind überzogen, die darfst du nicht teilen. Ich sage, super Idee. Mhm. So, wie meinst du jetzt, mit dem Blasrohr durch den Darm, von hinten jetzt, bis es im Magen ist, oder wie soll das laufen?
Das ist schwierig, wobei, ich verfluche sie nicht ganz, weil es ist natürlich trotzdem, Wasser lief und, was nimmt auch die Sorge weg?
Hatte einer eine gute Idee, die zu erfinden, aber hilft nicht für alles, ne?
Hilft nicht für alles und es wäre so auch einfach der Gedankengang zuvor. Ich meine, es war klar, das Magenvolumen ging nicht mehr. Das heißt, die Magensonde ist einfach, das wäre Quatsch gewesen. Also dann hätte sie noch das bisschen Essen verloren, was wir ja immer noch haben.
Genau.
Also wir essen immer noch dreimal täglich, ganz kleine Portionen, aber mit viel Spaß. Das wäre ja weg gewesen, weil dann ist der Magen voll und also voll. Auch wenn ich pro Stunde nur 10 Tropfen reinkipp.
Ja, man darf nicht vergessen, an der Stelle zerstört man schon mal mit diesen schweren Störungen der oralen Ernährung, also über den Magen-Darm-Trakt, wie es eigentlich mal erfunden wurde, das Mikrobiom. Mhm. Also den Darminhalt, der eigentlich die Immunkompetenz viel vom Immunsystem macht. Das heißt, man ist schon krank, man hat schon ein Problem. Und dann, als wenn es irgendeiner erfunden hätte, der sich was dabei gedacht hat, ne? So, und ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber es ist schon seltsam oder es ist halt einfach blöd, ja, dass also dadurch, dass du nichts verträgst, dann auch noch die Immunkompetenz von dem Organ logischerweise kaputt machst, weil es ja dann auch nicht mehr ernährt wird. Ballaststoffe in der Menge, die der Darm braucht, sind nicht mehr so verfügbar.
Ballaststoffe waren bei uns ja in der Nahrung, bei der Sondennahrung auch ein großes Thema. Konnte. Also entweder hat die LED gar nicht vertragen oder die Sonde nicht vertragen. Ganz also genau. Die Sonde war immer mit den Ballaststoffen sofort verstopft, bei der niedrigen Durchlaufrate nicht. Wir haben das ja auch gar nicht, also wie gesagt, ohne dich wäre ich, glaube ich, und das eine oder andere Wochenende echt untergegangen.
Und dann habt ihr gekämpft, das fand ich sehr gut, weil ihr, und das ich hatte eingangs schon gesagt, dass es so beeindruckend ist, euer Wissen, na, also vielleicht gegenseitig, und dann hattet ihr die Idee, erstens, wir haben eine Ernährungsabteilung, so die ganz gut helfen kann. Unser Dr. Onimus, der auch schon im Interview war, hat sehr gute Ernährungsbausteine zusammengestellt, weil wir gemerkt haben, die Industrienahrung wird nicht vertragen.
Ja, und wir sind da anders gewesen, wie es ist mir eigentlich egal, warum sie nicht vertragen wird, es wird nicht vertragen.
Genau.
Und dann irgendwo aber es ist komisch und das gibt's gar nicht. Das fand ich schwierig, weil die Elli konnte das gut beschreiben und hat gesagt, es ist wie wenn man Darm ums Haus rumläuft. Und man hat es auch gesehen, also auch alleine nach der normalen Nahrungsaufnahme oral war sie einfach wie wenn sie eine Aktivierung gehabt hätte.
Ja.
Und was wir natürlich gemacht haben, aber das ist auch so ein bisschen der Part, den wir als Vorstand von NGK einfach durch die viele Erfahrung haben, wir haben dokumentiert. Das heißt, wir haben ein penibles Protokoll geführt. Du warst, glaube ich, recht beeindruckend, als ich es dir irgendwann geschickt habe und gesagt habe, guck mal Jan, kannst du da mitgehen? Ja. Das waren, ich weiß nicht, 13 Seiten, wo wir wirklich jedes Zimperleinchen mal geguckt haben, was war mit welcher Nahrung.
Ja.
Und erschreckend fand ich auch einen Part, da habe ich aus lauter Verzweiflung die Nahrung, die wir ganz am Anfang besser vertragen hatten, nochmal probiert. Und das ging dann auch nicht mehr. Das war so der Klassiker wie eine klassische PEM im Darm.
Ja, also es war auf jeden Fall schwierig. Dann war es schwierig, einen intravenösen Zugang zu bekommen. Also da haben wir Telefonate, da habe ich auch gedacht, da musst du auch wirklich ruhig bleiben als Mutti. Haben die euch behandelt, oder?
Ja, aber...
In der Klinik, will ich nur sagen. Also du kannst ja entscheiden, ob du sagst, welche. Ich würde es machen.
Ja, in dem nächsten Podcast.
Im nächsten Podcast. Mhm. Auf jeden Fall war es in der Klinik, das war wirklich nervig. zumal ich mit dem Professor auch telefoniert hatte und da klang da irgendwie ganz relaxed und dann plötzlich war es aber alles wieder ein Problem.
Ja, das Problem ist, ich glaube, dass es so unvorstellbar schwer sein kann, dass jemandem zu glauben, dass er so krank ist. Und dass es da ein Problem gibt.
Ja, muss man hier gucken mit dem Strom. Nicht, dass wir dann irgendwie wieder das versauen. Wie viel haben wir noch? 29%. Ja, was jetzt ist, das geht auch wunderbar.
Da ist eine Steckdose.
Ja, das stimmt. Das werden wir parallel machen. Und auf jeden Fall habt ihr gekämpft um den IV-Zugang. Ne?
Ja.
Ich mach, reicht doch mal. Hm? Und habt ihn bekommen. Was hatte denn eigentlich für eine jetzt dabei?
Uns wurde der Hickman-Katheter angeboten.
Ja.
Genau. Wie soll ich es formulieren? Der erste Tag auf Intensivstation sagte Ellie zu meinem Mann und mir, egal was sie mir geben, es tut mir jetzt schon gut. Das war so der Aha-Effekt und wir sehen hier große Fortschritte. Und,
ihr habt jetzt einen Hickman auch. Mhm. Muss man ganz kurz für die Zuhörer, also der Hickman ist, Proviac ist ein anderer Name, das waren früher mal zwei Katheter, die haben verschiedene Erfinder und wurden auch für verschiedene Sachen erfunden, im Prinzip jetzt gleich Hickman. Proviac ist ein Katheter, der endet in der großen Hohlvene vom Herzen, so genauso wie ein zentraler Venenkatheter auf Intensivstation, der im Hals in der, genau, oder in der Subclavia gelegt wird, also unter der Schulter. Oder der, den wir mal überlegt hatten, den Pickline, den man in den Oberarm reinlegt. Die Enden am, das Ende ist immer das gleiche, okay, in der großen Hohlvene, aber wo es reingeht, ist der Unterschied, der Zugangsweg. Ne? Genau. Und der Hickman scheint jetzt der neue geile Scheiß zu sein. Und ich habe da wirklich, ich glaube jetzt bei 3 oder 4 Patienten, die haben super Erfahrung mit dem Hickman.
Also ganz ehrlich, wenn du...
Weil da geht nicht durch den Abend rein halt, ne?
Der geht hier.
Muss ich sagen? Hören die
nicht? Genau, also Entschuldigung. Der ist an der Seite vom Busen ungefähr auf, ja, der Höhe. Ist natürlich für ein Teenager-Mädchen, was die Wundpflege betrifft, einfach gekoppelt mit Mama, Punkt. Das kann ich total verstehen. Mhm. Der ist wirklich der Game-Changer im Sinne von, wir können Blut abnehmen ohne, ja, Schmerzen. Und für alle, die jetzt das nicht kennen, am Hickman-Katheter habe ich einen großen Vorteil, ich hantiere nicht mehr an dem Kind rum. Das ist auch bei der Ionalsonde natürlich,
ja,
dass der Schlauch rausgeht.
Ja. Ja.
Das heißt, Blut abnehmen, Anstöpseln von Infusionen findet nicht am Körper statt.
Und er hat eine größere Zugangsvene. Das ist, glaube ich, wichtig, weil wir ein paar negative Erfahrungen hatten mit dem Pickline. Mhm. Das heißt, er wird in den Oberarm gelegt. Das ist eigentlich kein Problem, denke, aber da reizt die Vene da so sehr und da mussten wir die wieder rausmachen.
Ich denke, der Pickline wäre bei der Ellie wahrscheinlich so Februar, März sinnvoll gewesen. Da haben wir aber alle das noch nicht verstanden,
ja,
was passiert. Und Pickline haben wir ja nie deswegen gehabt. Mhm. Der Hickman ist gut, war nicht so schmerzhaft wie die Ionalsonde. Ich persönlich bin jetzt gerade ganz froh, dass wir eine hybride Variante haben, weil wir haben jetzt echt so viele Ängste hinter uns gehabt, dass wir da jetzt ganz dankbar sind. Im Grunde genommen, realistisch betrachtet, reicht der Hickman, weil sie ist ja ein bisschen was. Das würde theoretisch oder hätte wahrscheinlich auch gereicht. Aber es geht ihr deutlich besser. Mhm. Sie hat keine graue Gesichtsfarbe.
Sie hat uns eine Nachricht geschickt.
Sie hat euch Sprachnachrichten geschickt,
ja,
ja, und auch so. Fotos. Und es eigentlich macht täglich Fortschritte.
Ja. Und das ist echt gut, ne?
Ja.
Wir haben das ist wahrscheinlich jetzt das einfach dieser intensive Weg, den man gehen muss, man darf nicht aufgeben. Kann es sein? Weil der Weg ist ja scheinbar bei jedem Patienten anders. Man kann das jetzt nicht als Fotokopie nehmen und um die Welt schicken und dann werden alle
gesund. Du musst ja auch natürlich sagen, dass die wenigsten oder nicht alle so resilient sind wie Ellie.
Ja.
Den nimmt das ja einfach, das Ziel ist, hat sie am Samstag gesagt, da war der Arzt da und sagte so, ja, hast du denn deinen großen Rollstuhl schon benutzt? Und hat, ja, gesagt, nee, wir haben 1,5 Jahre ja mit der Krankenkasse gekämpft. Ja. Der große Rollstuhl heißt Fat Amy. Und dann hat er gesagt, das ist natürlich doof. Sagt sie, ja, aber ich bin mir sicher, dass ich mit Fat Amy aus dem Zimmer rauskomme und aufs Wohnzimmer, aufs Sofa. Ja. Und das ist auch ein ganz realistisches Ziel.
Ja.
Im Zimmer auf dem
Rollstuhl. Ich bin so wie in Krankenkasse. Das, ja, ist mein eigenes Thema. Ja, da machen wir einen eigenen Podcast. Da ist auch, das ist mein Endgegner.
Ja, also für uns auch.
Das ist mein Endgegner. Da kommt.
Aber nach dem Hickman, muss ich sagen, ist die Krankenkasse auch echt fast schon scharf, ja,
ja,
was wir da erlebt haben. Aber wir sind uns sicher, sie kommt da wieder raus und sie macht so tolle Fortschritte. Also echt, sie kann sich mit dir unterhalten. Sie freut sich jetzt, dass du nochmal kommst. Das wäre alles jetzt vor ein paar Wochen nicht möglich gewesen.
Das freut mich übrigens auch, dass sie sich, ja, freut. Ne?
Das, ja, ist, dass sie sich erinnern kann, ist schon, ja, ein Vorteil.
Ja, ja, das ist so das Feedback. Das ist auch das Schöne, aber muss ich mal ehrlich sagen, wenn man von der Intensivstation weggeht, ja, und im ambulanten Bereich kriegst du ein Feedback. Mhm. Weil auf Intensivstationen werden die Leute immer verlegt, mhm, wenn es denn einigermaßen geht, weil man immer zu wenig Plätze auf Intensivstationen. Du siehst die also nie, mhm, wenn es denen besser, so richtig besser geht, ne? Manchmal siehst du die dann später noch in der Klinik, dann erkennst du dich meistens nicht mehr, weil sie eine Amnesie haben, eine Retrograde. Aber das ist jetzt schon dieses Feedback, das ist echt, das macht was mit einem.
Ja, das ist aber auch der Ellie ganz wichtig, weil sie gemerkt hat, ihre Erkrankung ist ein ganz, ja, wie, da gibt es den Film, glaube ich, ein mieser Verräter. Ja? Und jeder, der den Weg mit einem mitgeht, der braucht doch hin und wieder diese positiven Erlebnisse. Und wo sie das erste Mal sich hinsetzen konnte, und sie sagt, Mama, mach bitte ein Foto, das müssen wir denen schicken, die uns begleitet haben.
Ja.
Weil das ist so, wäre ich jetzt sentimental, ein Moment, an dem man sich festhält, wenn das einfach wieder Wochen oder Monate mal nicht geht.
Ja.
Dann nehmen wir das Foto und gucken und dann sehe ich sie strahlen oder sie erträgt die Tiere wieder im Bett. Dann darf der Hund wieder zu ihr. Das ging jetzt einfach ganz lange nicht.
Ja, sehr gut. Dann wird man es heute dabei belassen, weil wir dürfen nicht, wir müssen uns disziplinieren, weil sonst wird es zu lang und die Leute hören, können sich die Zeit nicht haben. Also, ne? Das wurde uns schon als Feedback gegeben, aber mir. Nicht so lang, ja, mach nicht so lang. Aber wir sehen uns ja sowieso öfters.
Also das wäre super. Wir haben ja auch viele Themen. Ich würde gerne einen mehrteiligen Podcast in Bezug auf Hilfsmittel machen. Das finde ich ganz toll, ja? Lass uns mal so in die Pflegehilfsmittel, dann in die Hilfsmittel zum Haus verlassen gehen. Wir könnten auch noch die Medikamente ansprechen, wäre super.
Ja.
Aber einen Vorteil, wir haben die Infusionspumpe genehmigt bekommen. Na. Das muss man jetzt mal sagen.
Dann schließen wir mit etwas Positives ab.
Genau, die leise Pumpe ist genehmigt.
Alles klar. Lena, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
Vielen
Mal.
Vielen Dank.